Hallo, hier ist wieder aufgeklärt Staunen mit einer merkwürdigen Anregung. Werde, der du nicht bist. Einige von euch werden vermutlich spontan erwidern, das muss ich erst gar nicht werden. Ich bin doch schon mein ganzes Leben lang der, der ich nicht bin. Leider, denn ich habe den falschen Beruf gewählt, die falsche Frau bzw. den falschen Mann geheiratet und Kinder, die meiner Entwicklung hinderlich sind. Kurzum, mein Leben könnte so schön sein, wenn es nicht ausgerechnet meines wäre. Andere werden vielleicht auf die Empfehlung »Werde, der du nicht bist« antworten, »Da ich gar nicht weiß, wer ich bin, kann ich auch nicht werden, der ich nicht bin.« Das stimmt, aber das Folgende ist trotzdem richtig. Selbst wenn wir nicht wissen sollten, wer wir sind, haben wir in unseren sozialen Rollen, die wir täglich spielen, doch bisweilen das Gefühl, nicht die oder der zu sein, die wir eigentlich sind. Unser Leben wird beherrscht von vielen Sachzwängen, Fremdbestimmung, Rücksichtnahmen, Mühen und Nöten, Stress und Hektik, sodass wir oft gar nicht bis zu der Frage vorstoßen, wer wir denn eigentlich sind. In diesem Zusammenhang klingt die Anweisung zynisch. Werde, der du nicht bist. Ohnehin scheint dies doch der falsche Ratschlag zu sein. Sollte es nicht besser heißen, werde, der du bist? Sicherlich haben die meisten von euch diesen Ratschlag schon einmal gehört. Gewöhnlich wird dieser Ausspruch Friedrich Nietzsche zugeschrieben. Allerdings irrtümlicherweise. Denn es war nicht Nietzsche, der diese Empfehlung in unsere Kulturgeschichte brachte, sondern der griechische Dichter Pindar, 6., 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Werde, der du bist. Und was sind wir nach Pindar? Nicht sonderlich viel. Jeder ein wesenloser Jemand ohne Substanz. Hin und her geworfen, launenhaft, hinfällig, zerbrechlich, vergänglich. Ein Tageswesen, wie Pindar schreibt. Und als solches seien wir noch weniger als ein Schatten. Denn wir glichen eines Schattens Traum. Das heißt, wir seien nicht mehr als ein Traum, der von einem Schatten geträumt werde. So Pindar. Dies ist fürwahr wenig. Und es drängt sich die Frage auf, warum Pindar den Menschen so gering schätzt. Dazu muss man wissen, was es überhaupt heißt, eines Schattens Traum zu werden. Es bedeutet, in Anbetracht der eigenen Flüchtigkeit und Nichtigkeit, jedem überzogenen Machtstreben, jeder eitlen Ruhm- und Großmannssucht zu widerstehen. In der griechischen Antike wurde öfter im grenzenlosen Drang nach mehr Macht, Glanz und Ruhm, in dem jedes Maß für die Vergänglichkeit alles Menschlichen abhanden gekommen zu sein scheint, eine frevelhafte Selbsterhebung der Menschen gegen die Götter gesehen. Obgleich dieser religiöse Aspekt heute kaum noch eine Rolle spielt, ist die antike Mahnung dennoch so aktuell wie einst. Denken wir nur an all die Autokraten weltweit, die ihre eigene Hinfälligkeit und Sterblichkeit in ihrem Machtwahn zu vergessen scheinen. Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping, um nur drei zu nennen. Speziell Putin sollte vielleicht mal den russischen Roman »Krieg und Frieden« seines Landsmanns Leo Tolstoi lesen. Denn darin wird er auf folgende Szene stoßen. Nachdem Andrei Bolkonski in der Schlacht bei Austerlitz von einem feindlichen Geschoss getroffen wird, sinkt er rücklings zu Boden und nimmt zum ersten Mal in seinem Leben den erhabenen, unendlichen Sternenhimmel bewusst wahr. Schlagartig ändern sich seine Maßstäbe. Als kurz darauf Napoleon Bonaparte persönlich die Verwundeten auf dem Schlachtfeld und im Lazarett besichtigt, kommt Boronski, sein ehemaliger Held Napoleon, auf einmal, ich zitiere, so unbedeutend, winzig vor mit dieser kleinlichen Eitelkeit und Siegesfreude im Vergleich mit dem unermesslichen, gestirnten Himmel. Tolstoi schreibt weiter. Während Fürst Andrei dem Kaiser Napoleon in die Augen sah, dachte er an die Nichtigkeit menschlicher Größe. Auf bekannt pointierte Weise bringt es der französische Essayist Michel de Montaigne bereits im 16. Jahrhundert auf den Punkt. Zitat: Mögen wir auf noch so hohen Stelzen steigen, auf ihnen müssen wir mit unseren Beinen gehen. Und selbst auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir doch immer nur auf unserem Hintern. An dem entfalteten Beispiel für Pindars Werde, der du bist, nämlich ein vergängliches Lebewesen, wird etwas Allgemeines, Grundsätzliches deutlich. Jahrtausende lang wurde aus den Beschreibungen des Menschen geradezu logisch abgeleitet, wie er zu leben habe. Stets glaubte man, aus dem, was der Mensch ist, herleiten zu können, wie er sein Dasein zu führen, woran er sein Leben auszurichten hat. Lebensdeutung und Lebensorientierung wurden eng miteinander verflochten. Das heißt, aus der theoretischen Beschreibung des Menschen ergab sich zwangsläufig eine praktische Anleitung zum richtigen Leben. Die theoretische Lebensbestimmung und praktische Lebensanweisung verschmelzen in der Formel »Werde, der du bist« zu einer Einheit. Hierfür ein paar Beispiele zur Illustration. Sehen die einen im Menschen das Ebenbild Gottes, so definieren andere den Menschen als ein aus der Natur herausragendes Vernunftwesen, wohingegen Dritte wiederum den Menschen für ein zügelloses Triebwesen und Vierte den Menschen als gemeinschaftsorientiertes Sozialwesen bestimmen. Entsprechend dieser vier Definitionen soll nun der Einzelne entweder ein gottesfürchtiges Leben überlieferter Gebote gemäß oder ein vernünftiges, selbstbeherrschtes, rücksichts- und achtungsvolles Leben. Nach den Dritten soll der Mensch sein Leben sinnenfreudig, lustvoll, enthemmt ausleben und nach den Vierten seine wahre sozialistische Persönlichkeit vollständig in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Werde, der du bist, heißt also im ersten Falle, ein gottgefälliges Leben zu führen. Im zweiten Falle, vernünftig, selbstbeherrscht, rücksichts- und achtungsvoll zu leben. Im dritten Falle, seine sinnlichen Triebe auszuleben und im vierten eine wahrhaft sozialistische Persönlichkeit zu werden. Aus dem, was man ist, ergibt sich hier wie dort der paradoxe Auftrag, erst noch zu werden, der man ist. So weit, so gut. Nun wird in der Moderne die Verbindung zwischen Lebensdeutung und Lebensorientierung immer öfter in Zweifel gezogen. In der Frage, was der Mensch sei, setzten sich verschiedene Richtungen durch, welche die traditionellen Menschenbilder mit ihren Anweisungen zum richtigen Leben erschüttern. Philosophische, sozialpsychologische und naturwissenschaftliche Sichtweisen. Wenden wir uns zunächst der Philosophie zu. Dort herrscht inzwischen nicht nur eine große Verunsicherung in der Frage, was das wahre Wesen des Menschen ist. Es wird auch immer öfter bezweifelt, dass es das wahre Wesen des Menschen überhaupt gibt. In der Gegenwart werden von vielen Philosophen die Gottebenbildlichkeit des Menschen, seine Definition als Vernunftwesen, die sozialistische Persönlichkeit oder seine Bestimmung als lustvolles Triebtier in Zweifel gezogen. Diese Wesensbestimmungen werden gerne auch als Wesenskerne des Menschen bezeichnet. Und die alten Wesenskerne werden, salopp formuliert, ähnlich wie Kirschkerne, einfach ausgespuckt. Das heißt, es wird bestritten, dass es so etwas wie das wahre Wesen des Menschen oder den tiefsten Grund seines Selbst gibt. an der Stelle, wo man die Wesenskerne einstmals zu finden glaubte, sei in Wahrheit nichts. Oder wie es der Anarchist Max Stirner im 19. Jahrhundert formulierte, der ebenfalls alle traditionellen Definitionen des Menschen über Bord warf, ich zitiere, »Ich habe meine Sache auf nichts gestellt.« Und was das heißt, formuliert der Existenzialist Jean-Paul Sartre im 20. Jahrhundert so. So Sartre nun, ich zitiere, »Der Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht.« Zitat Ende. Wenn es also nichts gibt, das festlegt, wer und was man ist, dann gibt es auch nichts, das uns eine klare Antwort darauf geben könnte, wie wir leben sollen. Mit anderen Worten, ohne Wesenskerne müssen wir selbst bestimmen, als was wir uns verstehen möchten und wie wir unser individuelles Leben gestalten und unser gemeinschaftliches, politisches Zusammenleben ordnen wollen. Das heißt, wir sind in der Frage der Daseinsdeutung, der Lebensführung und der Wertorientierung uns gänzlich selbst überlassen. Ohne Wesenskerne des Menschen, die uns Orientierung geben könnten, müssen wir somit unser Leben nicht nur selbst führen, sondern auch selbst deuten und alle die Werte selbst schaffen, an denen wir unser Dasein ausrichten möchten. An die Stelle des alten »Werde, der du bist«, tritt hier nun also etwas Neues. Werde, der du sein möchtest. Selbstfindung wird von Selbsterfindung abgelöst. Hiergegen gibt es nun aber erhebliche Einsprüche von kultur- und naturwissenschaftlicher Seite. Diese stimmen zwar zu, dass die traditionellen Wesensbestimmungen überholt, problematisch sind und dass die entkernte Natur des Menschen stumm auf die Frage bleibt, als was er sich verstehen und woran er sich im Leben halten soll. Solche Fragen könnten die Menschen tatsächlich nur noch an sich selbst richten und müssten sie für sich beantworten. Allerdings werden nach den Kultur- und Naturwissenschaften die Menschen hierbei auf vielfältige Weise festgelegt, was nicht einfach ignoriert werden darf. So wird jeder Einzelne beispielsweise von der Epoche und dem Land geprägt, in denen er lebt. Wir werden von der Geschichte bestimmt, von Gepflogenheiten, Traditionen, den Milieus, in denen sich unser Dasein zuträgt, von unserer Herkunft, dem Elternhaus, dem Dorf oder der Stadt, in der wir groß wurden. Unsere Existenz wird beeinflusst von Familie, Freunden, Kollegen. Von solchen und ähnlichen Einflüssen abgesehen, werden wir auch von unserer biologischen Natur bestimmt, von Genen und Neuronen, die uns teilweise zu ohnmächtigen Anhängseln anonymer Körperprozesse machen. So sind wir entweder männlich, weiblich oder divers, groß oder klein, auch von Natur aus schon kräftig oder schlank. Unser Aussehen ist zum größten Teil vorgegeben. Auch für unsere Neigungen und Präferenzen, selbst für die grobe Richtung unserer Wünsche, Interessen und Leidenschaften, sind wir letzten Endes nicht selbst verantwortlich. Alle genannten Aspekte, und die Liste ließe sich problemlos erweitern, also alle erwähnten Aspekte schränken das empfohlene Werde, der du sein möchtest, erheblich ein. So machen die genannten Einflüsse und Prägungen zweifelsfrei deutlich, dass wir keineswegs alles werden können, was wir womöglich sein möchten. Ohne jedes musikalische Talent wird es mir kaum gelingen, ein großer Pianist zu werden, so sehr ich es mir vielleicht auch wünsche. Somit kommen wir nicht umhin, in dem, was wir werden möchten, zu berücksichtigen, was wir sind. Dementsprechend sollten keine Regeln allgemeinverbindlich gelten, die unseren Neigungen und Präferenzen entgegenstehen, soweit diese sozialverträglich sind. Vor diesem Hintergrund sind zum Beispiel Gesetze gegen Homosexualität völlig unvertretbar. Tötungsverbote hingegen nicht. Allerdings folgt aus dem, was wir sind, nicht mehr wie in der Tradition, dass wir dies auch werden sollen. Es hängt weiter allein von uns ab, welche Regeln wir aufstellen, welche Gesetze wir erlassen, welche Werte wir anerkennen. Nun sind wir Menschen oft gar nicht so glücklich mit dem, wer wir sind, und möchten das, was wir sind, gar nicht sein. Es gefällt uns nicht. Wir möchten anders, ja andere sein, als wir sind, weil wir uns in der eigenen Haut nicht wohlfühlen. Man möchte anders sein, ein anderer werden, um sich besser achten, um mit sich zufriedener sein zu können. Beispielsweise fühlt man sich in seinem Frauenkörper als Mann und strebt deshalb eine Namensänderung im Personalausweis, wenn nicht sogar eine Geschlechtsumwandlung an. Hier verschmilzt das Werde, der du sein möchtest, mit dem Werde, der du bist. Andere überarbeiten ihren Körper in Fitnessstudios und Schönheitsinstituten, um ihre Attraktivität zu steigern. Eine wieder andere Form der Selbstveränderung ist die Schönheitsoperation, der sich immer mehr Männer und Frauen unterziehen. Hier fungiert der Körper geradezu als Baukasten für ein neues Selbstdesign, wenn Brüste vergrößert, Lippen aufgespritzt, Ohren angelegt, Nasen korrigiert und Falten mit Implantaten oder Botox beseitigt werden. Darüber hinaus findet, nach einer repräsentativen Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie, ist mehr als jeder fünfte gut, wenn durch Einpflanzung von Hirnchips die eigene Hirnleistung verbessert werden könnte. Hier wollen die Menschen gerade nicht mehr die sein, die sie sind, sondern die werden, die sie sein möchten. Alle zuletzt genannten Beispiele entsprechen bereits der Aufforderung, werde, der du nicht bist, indem du wirst, der du sein möchtest. Dies gilt erst recht für all jene, die sich auf speziellen Internetplattformen nach eigenen Vorstellungen eine zweite Identität basteln. Diese digitalen Welten funktionieren wie die reale Welt. Nur können hier sonst unerfüllbare Wünsche, zumindest teilweise, ausgelebt werden. Übergewichtige Büroangestellte sich beispielsweise als erfolgreiche, attraktive Models darstellen. Hierüber mögen die meisten von euch überheblich schmunzeln. Aber verhalten wir uns nicht fast alle ein bisschen so ähnlich wie in den Social Media, um der erahnten Belanglosigkeit unseres Lebens einen Anstrich von Bedeutsamkeit zu geben? Wenn wir beispielsweise schöne Urlaubsbilder, unsere neuen Designermöbel, unsere sichtbaren Karriereerfolge, unsere schmackhaften Gerichte und unser geschöntes Äußeres öffentlich anpreisen. Wie viele arbeiten an ihrem Online-Profil, um nach Möglichkeit für ihr Leben bewundert zu werden? Auf diese Weise vergewissern sich heute viele Zeitgenossen der Schönheit ihres Daseins, um ihrem belanglosen Leben eine Rechtfertigung zu verleihen. Allerdings sind diese äußerlich angepriesenen Existenzporträts häufig so wenig echt wie die künstlich lächelnden Gesichter auf den Urlaubsbildern. Man nimmt das Angebot an. Erscheine so, wie du gerne sein möchtest, unabhängig von der Frage, ob du auch so bist, wie du erscheinst. Aber weiß ich denn überhaupt, wer ich bin? Zahlreiche Menschen können nicht einmal sagen, was sie ausmacht, worin ihre Stärken und Schwächen liegen, wofür sie leidenschaftlich brennen, wer sie sind. Nicht wenige stoßen selbst nach reiflicher Überlegung bei der Ergründung ihrer Neigungen und Begabungen auf nicht mehr als auf nichts. Und viele scheuen es sogar, sich Gedanken hierüber zu machen. Viel lieber erliegen sie dem verführerischen Glanz oberflächlicher Zerstreuungen, dem Spaß bunter Ablenkungen. Aus Angst, ihr Leben zu verpassen, verpassen sie so aber möglicherweise sich selbst, meinte schon im 18. Jahrhundert Jean-Jacques Rousseau. In seinen Träumereien eines einsamen Spaziergängers erteilt Rousseau jeder öffentlichen Selbstanpreisung und jeder Selbstbetäubung mit glanzvoll hohlen Blendwerken eine radikale Absage. Stattdessen beschreibt Rousseau das Glück erfüllter Selbstgenügsamkeit, die der Philosoph selbst am Bieler See in der Schweiz erlebte, als er in einem Boot auf dem Rücken ausgestreckt sich auf dem Wasser treiben ließ oder am Ufer sitzend das Spiel der Wellen beobachtete. Was genießt man in solcher Lage? Fragte sich Rousseau und antwortet: Nichts, das außer uns selbst wäre, nichts als sich selbst und sein eigenes Dasein. In solchen stillen Momenten einsamen bei sich selbst Seins, losgelöst von allem Alltäglichen, von allen quälenden und schönen Erinnerungen, von allen Hoffnungen und Ängsten, losgelöst von allen Menschen, in solchen stillen Momenten einsamen bei sich selbst Seins, die nichts zu wünschen übrig lassen, ist man endlich, wenn auch nur für Augenblicke, auf eine vollkommene Weise der, der man ist. Nur wie viele Menschen kennen überhaupt diesen Zauber einsamen bei sich selbst Seins als Erfüllung des Werde, der du bist? Und wie viele Menschen kennen den vollkommenen Zustand einsamen außer sich Seins als Erfüllung des Werde, der du nicht bist? Beide vollkommenen Zustände, bei sich sein und außer sich sein, hängen aufs Engste miteinander zusammen. Sie bilden gleichsam ein Duett. Während im einsamen bei sich sein der Einzelne sich selbst auf eine spezielle Weise wahrnimmt, konzentriert sich im einsamen außer sich sein sein Blick auf die Natur ringsum, um ihrer prallen Gegenwärtigkeit auf intensive Weise inne zu werden. Erst jetzt kommen wir zum Zielpunkt unseres Podcasts. Die empfohlene Anregung »Werde, der du nicht bist« meint nämlich: Lass dein Gemüt in einsamer Stille ruhig werden und nimm dich anschließend gänzlich zurück, indem du dich ins große Ganze zurückstellst. Lerne für Augenblicke von dir abzusehen, von deinen täglichen Unruhen, Mühen und Nöten, um in der Betrachtung der nahen und fernen Dinge völlig aufzugehen. Halte deinen Geist für die Natur offen, versetze deinen Verstand in einen schauenden Zustand, ohne dass du, was du siehst, dir sofort zurechtlegst, an dein Denken anpasst. Widerstehe dem Drang, eifrig zu verstehen. Werde, der du nicht bist, indem du dein von Beschwerden geplagtes Dasein für Momente einklammerst, dich mit geradezu andächtiger Hingabe an die sichtbare Natur verschenkst und in die sichtbare Natur versenkst, um dich ohne Neugierde, ohne Begehren, ohne Nutzabsicht, ohne Besitzanspruch in ihrer Farbenpracht, Formenvielfalt und ihrer Größe zu verlieren. Ob in das Wehen der Grashalme, das Ziehen der Wolken, das Rascheln der Blätter, das Rauschen der aufgepeitschten Wellen. Lass deinen Blick vom Gipfel der Berge in die Täler oder von den Steilklippen des Meeres auf die offene See schweifen. In solchen Zuständen vollkommenen Außer-sich-Seins sind wir ganz bei der Natur da draußen. Gemäß unserer Empfehlung, werde, der du nicht bist. Und am Ende hält diese Empfehlung sogar noch eine faszinierende Überraschung bereit. Es ist nämlich ein großes Missverständnis, wenn nicht gar ein Irrtum, dass wir in der selbstvergessenen Betrachtung weiter Landschaften bis hin zu den leuchtenden Sternen am Himmel jemals aus uns selbst heraustreten könnten, über unser Ich hinauskämen. Wenn unsere Gedanken nicht mehr abdriften, wenn die alltäglichen Sorgen unser Denken nicht mehr okkupieren, dann entsteht eine Ruhe, in der wir Natur und Weltall gelassen inne werden können. Allerdings entledigen wir uns hierbei keineswegs unseres Selbst. Unser Ich lässt sich niemals völlig auslöschen. Die Idee der Selbstüberwindung, vor allem aus fernöstlichen und mystischen Meditationskursen bekannt, ist irreführend. Niemand kann sein Ich gänzlich aufgeben, sein Selbst ausschalten. Statt sein individuelles Bewusstsein preiszugeben, gibt man in der meditativen Weltbetrachtung allenfalls seine Selbstbeobachtung auf, seine Reflexion, seine Lebensgier und Alltagsbelange. Das Ich aber, das alle meine Erfahrungen und Erleuchtungen begleitet, bleibt stets erhalten. Damit erweist sich am Ende die empfohlene Selbstpreisgabe völlig unerwartet als ein Selbstgewinn. Und so gesehen ist unser Werde, der du nicht bist, überraschenderweise doch nur eine verkappte Form des alten Werde, der du bist. Das war es wieder. Aufgeklärt staunen mit Frajo. Bis zum nächsten Mal.